Hey ho, kleine Schloss Einstein-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert zu Önke, eurem Schloss Einstein-Podcast. Und wir besprechen heute Folge 169. Wir sind schon ganz aufgeregt. Eine neue Staffel steht vor der Tür und da werden wir natürlich auch drüber sprechen, wie viel sich da denn eigentlich geändert hat. Spoiler-Alarm, gar nicht mal so viel. Katrin, nee. Wie geht's?
Ja, mir geht's, glaube ich, besser als dir. Du bist ja schon wieder krank. Aber ja, nee, eigentlich geht's mir gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass die Staffel jetzt einfach so weitergeht wie, also wir hatten das ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass sich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel ändert. Aber ich dachte, wir könnten die ein oder andere neue Person wenigstens begrüßen. Es scheint aber so, als ob wir da noch recht lange drauf warten müssen. Die tröppeln jetzt alle so peu à peu hintereinander ein. Aber ich habe gesehen, wir müssen gar nicht mehr so lange warten, bis meine Lieblings-Schloss-Einstein-Figur auch endlich auftaucht, nämlich Lars Eidinger als...
Ah, ich dachte, die Kuhmüli. Nee, naja, knapp daneben ist auch vorbei.
Als der Mitbesitzer der Kuhmüli. Ja, das sind noch Geschichten, die für Götter geschrieben wurden, muss ich sagen.
Richtig. Ja, für uns. Richtig toll. Also das ist ja wirklich wahr. Also die Geschichten wurden alle für uns geschrieben. Wir werden drüber reden dürfen.
Ja, aber also heute muss ich sagen, also uns steht eine Knallerfolge ins Haus. Die ist richtig gut. Also ja. Zumindest meiner Meinung nach. Da passiert auf jeden Fall viel. Wir haben sehr viel Action. Wir haben eine ganz absurde Geschichte. Und wir haben in den nächsten Folgen, was ich heute mir auch schon angeguckt habe, weil ich ja schon ein bisschen auf der Suche war nach den neuen Leuten, die lassen ein bisschen auf sich warten, aber wir haben wirklich ganz tolle Geschichten. Wir haben nämlich sowohl die Kolik von Aida als auch die Diabetes-Geschichte von Elisabeth. Und das sind zwei, oha, also finde ich, schon sehr markante Geschichten.
Top-Tier.
Ja, und wo man auch mal sagt, ah, da gucke ich mir gerne einfach gezielt diese Folgen an. Und das sind eigentlich immer ganz gute Episoden, finde ich.
Ja, ich fand sogar auch heute die Geschichte, die so ein bisschen, eigentlich so eine Nullgeschichte sein könnte, nämlich die Geschichte mit Herrn Fabian, ja, eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Also das, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, warum ich die gut fand, weil eigentlich rechnet man ja nicht damit.
Nee, ich möchte da auch, wir haben ja jetzt eine neue Perspektive auf Unterricht, wie Unterricht sein soll, Unterrichtsgeschehen. Da möchte ich mit dir auch gleich mal drüber reden, weil ich finde das extrem lustig, weil die Serie so ein bisschen, also Unterricht so darstellen lässt, wie man als Lehrer hofft, wie Unterricht abläuft. Dass Kinder das persönlich nehmen, mit in ihr Leben rein, sich richtig aufregen über Unterrichtsinhalte, was im echten Leben niemals passieren wird. Und das finde ich ganz schön. Ich wollte dir aber kurz vorher noch eine ganz nette Anekdote erzählen. Denn wir haben kurz vor der Folge, sprechen wir uns ja immer ein bisschen so, worüber reden wir heute, was sind die Titelstories. Und da hatten wir kurz über den Soundtrack von Pünktchen und Anton gesprochen. Einer meiner Lieblingsfilme als Kind auf jeden Fall. Die hatten wir sogar auf VHS. Das war immer schon gut. Und ich war gestern in einem Café und da war so ein Moment, wo ich und meine Freundin, die da zusammen waren und gesessen haben, wir waren da sehr lange, wir haben sehr viele Leute beobachten können, was ja das Beste ist, wenn man in einem Café ist. Und da haben wir ein Mädchen gesehen und haben beide gesagt, die hätte in einem Pünktchen und Anton Remake auf jeden Fall dabei sein können. Und das war so lustig, die war, ich würde sagen, auf jeden Fall noch ein Grundschulkind. Und die kam sehr selbstbewusst in dieses Café rein, ging zielgerichtet zur Toilette, kam dann irgendwann wieder, holte sich dann so einen Keks, weil da kannst du dir so Kekse, wenn du da einen Kaffee bestellst, kannst du dir so einen Keks mit einer Zange mit auf deine Untertasse legen. Holte sich einen Keks ab, aß den Keks und ging wieder raus und war dann wieder weg. Das war einfach so der coolste Move, den ich jemals gesehen habe, den in letzter Zeit ein Kind gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr lustig. Aber ist auch bezeichnend für das Café. Ich bin da sehr gerne, weil, also ich hänge gerne in so ein bisschen so Yuppie-Cafés rum. Und das Café ist auch so ein bisschen so, aber da sind auch viele Kinder und auch viele ältere Leute. Und ich finde, daran erkennt man schon ein bisschen, dass es so ein bisschen aufgebrochen ist und dann doch eher so ein Stadtteilcafé ist. Was ich eigentlich ganz schön finde, da kann man sich auch so Tüten mit so Schlümpfen und so zusammenstellen.
So eine bunte Tüte.
Ja. Und cool. Da bin ich sehr gerne und ich fand das so süß, dass das Kind sich so wohl gefühlt hat. Meine Vermutung ist, die ist mit irgendjemandem, der da arbeitet, verwandt.
Ja, das wird so? Vielleicht ein bisschen erklären.
Ja, aber ich fand, also das war so ein cooler Move und ich fand, sie war wirklich wie aus so einer neuen Erich Kästner-Verfilmung, sah sie auf jeden Fall aus. Es war sehr, sehr süß und eine sehr schöne Geschichte, fand ich.
Ja, als du gerade darüber oder mit Pünktchen und Anton angefangen hast, musste ich sofort an Benno Fürmann denken.
Ja.
Warum auch immer. Aber wir haben auch vorhin ein bisschen über die wilden Hühner geredet. Und der spielt da ja auch noch mit bei der Klassenfahrt.
Ja.
Und dann, ja.
Das ist der hotte Lehrer. Das ist der hotte Lehrer und der hotte der schmierige Eisdielenbesitzer. Ja, und,
oder so.
Und der
Carlos.
Und der hotte Vertretungslehrer.
Mhm.
Muss ich auch sagen, da hat sich meine Meinung komplett geändert, weil als ich das erste Mal den Wilde Hühner-Film gesehen habe, war ich sehr enttäuscht davon, wie der Lehrer aussah. Und dann, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, da, konnte ich das schon.
Hat Lehrer Grünbaum dann doch.
Nachvollziehen, ja. Warum weißt du, wie der heißt und ich nicht? Das ist ja furchtbar.
Tja, Katrin, das sind Berufsgeheimnisse. Wir werden jetzt aber erst einmal uns den Titelstories widmen.
Und das sind unsere Titelstories.
Angeschmiert. Wer glaubt Philipp Schwers? Liebe macht blind und blöd. Und zu guter Letzt hart verulgt.
Ja, in Anspielung auf die wirklich tolle Beschreibung mit hart in Großbuchstaben, Ausrufezeichen, gekocht. In der Folge, wodurch sie die Eier unterscheiden, fand ich sehr lustig. Da hat sich das schon wieder die Ausstattung sehr viel Mühe gegeben. Das ist gar nicht die Ausstattung. Eine Ausstattung ist doch immer nur Klamotten. Wie nennt man denn das, was die da so die Szene machen? Die auch doch Ausstattung, oder? Ich weiß es nicht. Bitte meldet euch, wenn ihr das wisst. Das ist peinlich. Das sage ich in jeder Folge verkehrt, glaube ich.
Ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wie man es genau nennt. Also du meinst ja schon so die Bühnenbildgestalter.
Ja, genau. Aber die ja auch bestimmt, ja, schon Bühnenbild, ne?
Ja.
Ist es auch Bühnenbild beim Film?
Bestimmt. Dann lass uns doch direkt mal mit der Folge oder mit der Geschichte auch anfangen. Und zwar hart verulgt. Und da kann ich auch direkt sagen, warum ich diese Geschichte eigentlich besser finde, als man denkt. Weil also die beginnt ja damit, dass wir im Unterricht bei Herrn Fabian sind und der so ein bisschen anleiten möchte, so, was haben hier all diese Wissenschaftler gemeinsam? Und ich weiß gar nicht, worauf er jetzt so richtig aus ist.
Habe ich mich auch gefragt. Ganz schlechter Unterrichtseinstieg, weil ja auch, irgendwer rät ja auch dann, was er gemeint hat, irgendwie, dass sie immer an sich geglaubt haben. Das kann ja wohl wirklich nicht gewesen sein, was er sich gedacht hat, oder?
Und er sagt da so, ja, ist eine gute Idee, die haben alle an sich geglaubt. Wo ich mir denke, so, das kannst du auch gar nicht wissen. Und dann finde ich nämlich Hendrik und Luisa, die sagen, naja, die hatten alle ein bisschen Glück.
Ja, finde ich auch besser.
Das finde ich viel besseren Ansatz. Und auch irgendwie, da können die Kinder ja schon was mitnehmen, wenn man sagt, naja, die hatten, klar, die waren schlau, aber die hatten auch Glück.
Ja.
Ne, das ist ja wirklich so eine kleine Erkenntnis, die sie da so rausziehen könnten. Ja. Das ist aber gar nicht das, also worauf er genau hinaus will, kann man jetzt so nicht sagen. Aber er spricht dann ja auch das Ei des Kolumbus an. Ne? Und da verstehe ich dann eher, also wenn das Ei des Kolumbus generell das Thema des Unterrichts gewesen wäre und nicht dieser komische Einstieg, der so ein bisschen zusammenhangslos da irgendwie davor gesetzt worden wäre, hätte ich gesagt, das ist richtig, richtig gut, aber jetzt hier ist ja dann das Ei des Kolumbus Thema und wir wissen ja alle, wie das so funktioniert, dass eben man ein hart gekochtes Ei braucht und dass man das einfach so ein bisschen härter auf den Tisch haut und dadurch bleibt es dann auf der Spitze stehen. Und die Kinder, die das die ganze Zeit vorher irgendwie ausprobiert haben, die haben es halt nicht hinbekommen und sagen dann so, ja, okay, aber das hätte ich ja auch gekonnt. Und dann sagt halt Herr Fabian, ja, aber ihr habt nicht dran gedacht und ihr habt es nicht gemacht. Und das ist der Unterschied. Und dann kommen wir da ja eigentlich zu Herrn Fabians Credo, dass man eben an das Unmögliche denken muss, um das Mögliche herauszufinden. Und da fand ich diese Ei des Kolumbus-Geschichte eigentlich sehr schön für dieses Motto von Herrn Fabian. Und das hätte ich mir eigentlich gerne so in den Referendariatsfolgen von ihm gewünscht.
Ja, das ist so eine klassische übergeplante Stunde, die eigentlich einen schönen Abschluss, also eine schöne Schleife drumherum hat. Außer dieser Einstieg mit den Leuten. Also so richtig Sinn macht's nicht.
Den vergessen wir jetzt einfach. Den vergessen wir, aber in dem Moment dachte ich mir echt so, das ist eigentlich so, vielleicht hat sich Herr Fabian diese Geschichte extra ausgedacht, weil er drüber nachgedacht hat, was oder wie er den Kindern sein Motto, das die ja kennen, aber dass man denen das nochmal so richtig vermitteln kann. Und das fand ich eigentlich echt gut.
Ja, finde
ich
auch.
Also das fand ich eine schöne Sache. Und deswegen hat mir diese Geschichte, die ja eigentlich sonst wirklich egal ist, hat mir die dann doch auch irgendwie Spaß bereitet. Und dass jetzt die Kinder dann irgendwie im Endeffekt versuchen, Herrn Fabian als selbst hinters Licht zu führen.
Du gehst ja schon viel zu schnell weiter. Ich möchte
das ist ja gar nicht
auf die Details auch eingehen. Also erstmal, du hast gar nicht gesagt, was überhaupt das Ziel war. Sie sollten das Ei hinstellen, ne? Und dann kommt eben das mit dem, man kann es auch aufditschen, muss ich direkt wieder an unsere, ich fange nicht wieder damit an, aber die moderne Kunstdiskussion, die wir vor 1000 Folgen mal hatten.
Habe ich mich auch dran erinnert gefühlt.
Weil das ist ja auch dieses, ja, hätte ich auch machen können, ja, hast du aber nicht, ne?
Ja.
Ist eigentlich immer ganz gut. Ich spiele ja auch gerne die Person in der Öffentlichkeit, die das dann so alles total gut nachvollziehen kann und sich da total reindenkt, obwohl ich selber auch denke, naja, also jetzt so ein Pissoir umzudrehen, ist jetzt auch nicht das, was ich mir so ins Wohnzimmer stellen würde. Aber
Boys will be Boys.
Ja, so um andere Leute, bei anderen Leuten so zu tun, als ob man voll der Kunstfreak wäre, immer ganz gut. Und ich finde auch, also dieses Spaß an der Wissenschaft, das ist ja eigentlich auch was Schloss Einstein sehr gut schafft zu produzieren, weil ja wirklich, wir haben in der letzten Stunde über das Labor gesprochen, dass es so das Herzstück von Schloss Einstein ist und das stimmt ja auch. Also wir haben die Labor-Queens, die MINT-Frauen, das MINT-Team.
Oh je.
Und das könnte mal wie so ein Fall für BARZ und dann können wir einen Fall für MINT, nee, die heißen ja gar nicht, auf Englisch heißen die ist es STEM? Nee. Naja, Women in STEM? Kann das sein?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall MINT und dann könnte man so ein Pfefferminzbonbon oder so als Logo.
Ja, das finde ich toll. Naja, auf jeden Fall, also Schloss Einstein hat ja schon immer so diesen Spaß an Physik und Chemie und Bio mit so drin, was ja auch dann eher so Fächer sind, die man jetzt in der Schule vielleicht ja, so Mittel fand, aber die eigentlich ein riesiges Potenzial haben und die Serie kann sich herausnehmen, nur die interessanten Sachen von diesen Fächern zu zeigen, nämlich da, wo es knallt und zischt und Peng macht und irgendwie cool und aufregend ist und das finde ich toll, dass sie das sich so ausgesucht haben. Das habe ich auch jetzt in den neueren Folgen Schloss Einstein ein bisschen vermisst. Also ich mochte eigentlich, dass sie diesen Schwerpunkt drin haben und dass sie das vielleicht auch mit so ungewöhnlichen Personen besetzen, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und dass wir jetzt Herr Fabians Thema nochmal drin haben, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass sie es falsch rezitiert haben.
Ja,
oder?
Haben sie auch.
Es ist abweichend von dem, was sie sonst sagen. Das hat mich richtig fuchsig gemacht.
Also eigentlich ist es ja das Unmögliche wagen, um das Mögliche herauszufinden. Genau. Ja, die sagen es halt ein bisschen anders. Ja. Ich habe jetzt auch hier die originale Version, also nicht das, was sie in der Folge gesagt haben, aufgeschrieben.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Nee, das fand ich auch irgendwie, also doch, das hat mir ganz gut gefallen. Die beschäftigt es ja auch dann wirklich die Kinder,
das
ne? Dass sie hinters Licht geführt wurden.
Die sind richtig
sauer.
Und das will ich mal, dass das mal irgendein Unterricht von mir macht, dass die Kinder rausgehen und wütend auf mich sind, weil der Unterricht war so gut, dass ich so richtig das noch so mit in den Tag reinnehme. Ich glaube, das passiert nicht.
Ich glaube, da hat man in der Grundschule größere Chancen, dass das passieren könnte.
Dann kannst du auch so Wörter benutzen wie flunkern. Ich habe euch angeflunkert.
Gerade auch im Sachunterricht, ne? Also hier mit dem Ei des Kolumbus, das könnte man auch machen, wenn man
Ja, mach das will. Doch mal.
Wenn das einen Lehrplanbezug hat.
Und dann kannst du das so herleiten von Schloss Einstein.
Ja.
Dann kannst du sogar so einen Clip zusammenschneiden und das dann noch so zeigen. mit der Folge.
Ja, ich glaube,
dann kriegen die
ich
auch
glaub, die, da dann
die Laura steht auf Herr Haller-Geschichte mit.
Ja, machen wir mal besser nicht. Aber sie haben dann auch eine Idee, sie wollen dann nämlich irgendwas auch mit dem Ei machen.
Ja, cool.
Und irgendwie kommen sie darauf, ey, wir können auch einfach versuchen, ein Ei in eine Flasche zu kriegen. Und das bekommt Herr Fabian bestimmt nicht hin.
Ja,
wo ich mir denke,
schwach. Herr Fabian ist doch, also auf jeden Fall kennt er alle Tricks mit Eiern in Flaschen und sowas.
Eiern und Physik. Ja. Also die Kombination, da gibt's nicht so viel. Nee. Und da wird er wohl alles kennen. Naja, sie probieren es dann ja auch aus und es funktioniert nicht. Sie probieren es erstmal mit rohen Eiern aus, wo man sich denkt, naja, Kinders, was soll da denn passieren? Ja. Also.
Aber auch mit diesen Schildern, die haben dann das ja so schön portioniert, ne, wie so ein Fernsehkoch. Erstmal haben die einen riesigen Behälter mit Eiern. Ich habe noch nie so eine große, heißt das denn, Eierkarton gesehen. Und
Stege?
Ja. Kann gut sein. Und dann.
Ja, Katrin, in der Grundschule rechnet man viel mit Stegen.
Alles klar.
Also mit.
Guck mal,
mit einem Dutzend Eier.
Wir haben uns so verändert, Stefan. So irgendwie.
Nee, das wusste ich auch schon vorher.
Paar Wochen in der Schule und plötzlich ist es hier ein ganz anderer Art von Podcast. Wir haben den Witz verloren und haben nur noch so. Das ist aber ein guter Unterrichtsentwurf. Die Leute freuen sich bestimmt.
Aber ich muss schon sagen, der Job verändert einen. Es gab eine Zeit, in der ich angefangen habe zu bügeln. Diese Phase ist zum Glück vorbei. Also da kann ich alle wieder beruhigen. Aber es war heute am Wochenende, war ich um 6 Uhr wach und habe mir gedacht, der Wecker, wo ist er? Und er kam nicht. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, 6 Uhr, heute konnte ich aber lange schlafen. Das ist doch toll.
Das hatte ich auch am Freitag, das ist ganz schlimm gewesen. Diese Erkenntnis, ich habe ausgeschlafen bis 5:45, cool. Dachte so,
dann kann doch der Tag mit voller Energie beginnen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss erstmal noch einen Kaffee nachkaufen, weil der leer war und so kriege ich es irgendwie nicht hin. Naja, ja, also die. Genau, was ich noch sagen wollte, ich finde, aber das hätte ich eben erzählen sollen, weil jetzt ist der Moment irgendwie vorbei. Ich habe mich total kaputt gelacht über diese Beschriftung von diesen Eierschalen, weil ich das lustig fand, dass sie sich da so viel Mühe gegeben haben mit dem hart, Ausrufezeichen, gekocht, weich, gekocht und so. Und ja, keine Ahnung. Aber jetzt, der Moment ist vorbei. Ja, wir haben es zerredet.
Es funktioniert aber auch nicht. Nee. Ja, mit den hart gekochten Eiern funktioniert es jetzt auch erstmal nicht. Dann kommt auch Hendrik irgendwann wieder, der ist ganz miesepetrig und sagt, dass er nicht ins Internet gekommen ist.
Ja,
naja,
übrigens,
warum das?
Hinweis vom Schloss Einstein-Forum, auf das natürlich wieder Verlass ist, da gibt es wahrscheinlich einen Filmfehler, weil im Labor ist ja gerade jemand, deswegen konnte er auch gar nicht ins Internet kommen, weil es wäre sehr knapp geworden, dass Philipp da nicht mehr dran ist.
Ja.
Ja.
Okay, machen wir weiter. Mit welcher Geschichte, wo brennt es dir unter den Nägeln? Macht Liebe blind und blöd oder ist, glaube ich, eher Philipp angeschmiert und niemand glaubt ihm so richtig?
Lass uns doch mit der Philipp-Geschichte weitermachen, weil wir da gerade schon waren. Außerdem möchte ich gerne mit dir über die Wandfarbe von Schloss Einstein sprechen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Erstmal reden natürlich Philipp und Max bei einer gepflegten Partie Schach nach den Osterferien miteinander.
Endlich spielt Max mal Schach, obwohl er verliert. Das ist ein bisschen schlecht auch für seinen Vorspann, in dem er ja als großer Schachtyp dargestellt wird. Und die erste Partie Schach, mit der wir ihn sehen, ist die zweite, ne? Die zweite Partie Schach, die er spielt, direkt
verloren. Ja, ich glaube, die spielen schon öfters Schach.
Ja, ich sehe die nicht so häufig Schach spielen.
Es gibt auch irgendwann ja diese Geschichte, wo er mit Herrn Pasulke, glaube ich, Schach spielt und dann die Figuren anklebt und deswegen gewinnt. Also da wird schon ein bisschen viel Schach gespielt. Aber da wird einfach nochmal sich kurz auf den neuesten Stand gebracht und anscheinend hat Philipp dann doch das schlechte Gewissen geplagt und der Vater konnte sich so ein bisschen zusammenreimen, dass Philipp wahrscheinlich für diesen Brand verantwortlich war. Und da sagt auch Max, naja, warst du es denn? Und Philipp sagt, nee, ich war es nicht.
Ja.
Und das ist, also da war ich immer noch so, also klar, mir war klar, woran es wahrscheinlich gelegen haben wird, dass es da gebrannt hat. Aber ich war trotzdem in dem Moment so, ey, dass Philipp da jetzt so felsenfest überzeugt ist, dass er das nicht war, aber gleichzeitig dann doch so ein schlechtes Gewissen hatte und es seinem Papa dann doch irgendwie erzählt hat, das passt nicht so richtig zusammen. Also ich hätte auch Philipp weiterhin unter Verdacht, dass er daran beteiligt gewesen ist.
Ja, andererseits.
Vielleicht ja auch unabsichtlich.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Charakterentwicklung von Philipp, dass er dann vielleicht, dass dann sein Herz erleichtern muss so ein bisschen. Aber wie auch Alice auf ihrem Schloss Einstein-Gucker-Blog geschrieben hat, hat leider Helge Schwers keine Charakterentwicklung durchgemacht und ist immer noch ein Arschloch. Und das wird ja jetzt gleich auch noch zu Problemen führen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da trotzdem mit jemandem drüber sprechen musste und dann vielleicht auch mit einem richtigen Erwachsenen. Es wäre besser.
Nicht mit seiner Freundin.
Ich hätte gedacht, Frau Gallwitz wäre eigentlich eine gute Ansprechpartnerin gewesen. Weil Frau Gallwitz ist jetzt gleich auch die Einzige, die ihn nicht verdächtigt, sondern versucht herauszufinden, woran es denn gelegen hat.
Ja, so. Woran hat es denn gelegen?
Ja, wir wissen ja alle, dass es der Heißlüfter war, aber...
Nee, das ist immer die Frage, woran es gelegen hat,
ja, Stefan, Katrin. Ich weiß schon, ja, komm. Dieses Gespräch geht ja dann auch nochmal in Richtung Max, weil Max ja gesagt hat, er wird Philipp nicht verraten, aber wenn ihn jemand fragen würde, würde er auch nicht lügen. Und genau dieser Moment wird jetzt gerade herbeigeführt, denn die...
Mint Girls
kommen und... nehmen ihn in ein Kreuzverhör und Philipp ist ja dabei, was auch irgendwie ein bisschen, also es ist nicht so richtig clever gemacht dafür, dass wir hier die geballte Intelligenz von Schloss Einstein auf einen Haufen haben, aber auf jeden Fall wird Max befragt und Max ist ein guter Freund, was ich gar nicht von ihm gedacht hätte und er hält im Rahmen seines Versprechens dicht. Und eigentlich auch darüber hinaus, ne? Denn er sagt ja, dass er da nur Luftschlangen transportiert und sich auch sonst nicht so richtig erinnern könnte. Und das ist ja im Grunde schon eine Lüge. Und das weiß er auch. Und er hält also doch zu Philipp, was ich ganz nett fand und was ich wirklich nicht von ihm gedacht hätte.
Nee, wirklich nicht, ne? Also man hatte eher so das Gefühl, der wirft jetzt Philipp in der nächsten Möglichkeit irgendwie unterm Bus.
Ja.
Vielleicht hätte er es auch vor den Osterferien gemacht, weil da ja auch er sich so ein bisschen hintergangen und verletzt gefühlt hat. Ne, so zum Kistensteppen war ja ihm gut genug, aber für alles andere dann nicht mehr. Und vielleicht haben jetzt die Osterferien dann auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er da ein bisschen sich beruhigt hat und gesagt hat, naja, also im Endeffekt war es doch eigentlich ganz gut, dass er mich nicht dabei haben wollte. Und der wird jetzt auch keine guten Ferien gehabt haben, weil der ganz genau weiß, dass er da Mist gebaut hat. Aber Philipp ist ja immer noch davon überzeugt, dass er unschuldig sei. Und deswegen, schwierig. Es wird dann ja auch dieses Foto gezeigt, das die Mädels vor den Ferien geschossen haben und jetzt auch dann entwickelt haben.
Richtig gutes
und mitgebracht
Bild.
Haben.
Da wird sich die Frau im Schlecker, die das dahin reingelegt hat, auch richtig gefreut haben über so ein Bild.
Aber Max wird schnippisch, Philipp wird schnippisch und dann sagt aber auch Philipp, naja, ich wollte das ja mit dem Feuerwerk sein lassen. Ich habe gar nicht rumexperimentiert. Und das ist halt wieder so eine Sache. Da weiß man auch nicht, so stimmt es nicht. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man da so im Unklaren gelassen wird.
Was glaubst du? Ich glaube, es ist eine Lüge.
Ich glaube es auch. Ja, ich glaube auch in der Situation hätte ich immer noch gedacht, naja, Philipp wollte keinen Brand legen, aber er wird wahrscheinlich da aus Versehen irgendwas in die Nähe von diesem Heizlüfter gelegt haben. Und dann, also ich meine, Feuerwerk ist doch nur Schwarzpulver eigentlich. Dass da jetzt vielleicht dann das nicht so gut ist mit Hitze in der Nähe, wer hätte das ahnen können?
Uns wurde übrigens gesagt, dass es sowas wie dieses Feuerwerk-Wettbewerb-Dings, das gibt's auch in Deutschland. Und das, finde ich, ist eine Sache, die wir uns auf jeden Fall mal als kleinen Alberts-Urenkel-Betriebsausflug vornehmen sollten, weil das würde ich wirklich gerne machen. Da würde ich, glaube ich, sogar auch einfach in irgendeine Stadt fahren, wo man das angucken kann und dann da übernachten, damit ich das so richtig genießen kann. Das würde ich gerne mit dir zusammen machen.
Ja, können wir mal gerne gucken, wann das ist, wo das ist, wie man da hinkommt.
Das finde ich ganz schön. Vielen Dank nochmal für die Nachricht dazu, weil das spukt in meinem Kopf rum die ganze Zeit. Da ist ja schon eine Weile her, dass wir das gesehen haben. Und das ist aber, also ich finde, bei Feuerwerk werde ich richtig sentimental. Ich habe jetzt gar kein Bedürfnis, das selber zu machen. Und ich kann auch die Feuerwerk-Diskussion, also Silvester lehne ich mich immer zurück, weil ich denke, ich habe noch nie Feuerwerk gekauft. So, ist nicht meine Sache. Aber so, das, also so ein ein gemeinsames, finde ich, kann man einmal im Jahr, kann man das schon, ist schon okay, das zu
machen. Aha, ja. Okay. Ja, ja, dann hast du es ja schon vorhin angesprochen, die Mensa wurde neu gestrichen. Yes. In meinen Augen in den Farben Rot und Blau, aber für Herrn Dr. Stolberg sagt, dass das hier eher orange sei.
Ja, ist ja auch
Katrin, orange. Du als, ist es orange? Es ist nicht rot?
Naja, also der Übergang von Rot zu Orange ist ja fließend. Das kommt ja nur auf den Gelbanteil an, der da noch mit drin ist, ne?
Ja, wahrscheinlich auch aufs Licht,
ja,
aber
das ist auf jeden Fall ein dunkles Orange, aber ich würde schon sagen, dass es kein reiner Rotton ist. Da ist schon Gelb mit drin.
Ja, ein Stich nur.
Ja, trotzdem. Das reicht.
Also für mich ist das,
naja.
Hm.
Naja, auf jeden Fall, wir haben einmal das Schloss Einstein-Logo auf die Wand gepinselt, was sehr schön aussieht. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es ein Aufkleber und nicht gemalt per Hand, weil das zu präzise ist. Und ich musste bei den Farben an Familie Steiner denken, wo ich mir gedacht habe, deren Haus in Hannover ist bestimmt in ähnlichen Farben gestrichen.
Glaube ich auch.
Ja.
Das, das ist eine gute Erinnerung. Die haben aber coolere Telefone als jetzt hier im Schloss Einstein.
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Doch, die hatten doch so einen Schuh oder
so. Stimmt. Wie das Hamburger-Telefon bei Juno. Ist auch eine Legende. Das habe ich mal fast nachgekauft. Aber dann ist mir eingefallen, dass das ja schon in dem Film nicht funktioniert. Und dachte dann so, ja, okay, das ist so eine richtig dumme Idee. Naja, ich finde diese Farbgestaltung nicht schön. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Allerdings fremdele ich ja immer mit diesem hellblauen Schloss Einstein, was wir dann später haben. Ich nenne das ja liebevoll das GZSZ-Schloss Einstein, weil man da schon das Gefühl hat, das ist irgendwie genau so vom Stil her. Und ich mag das hier, es ist gemütlich auf jeden Fall, aber ich finde, es ist trotzdem potthässlich. Wie geht's dir?
Ja, genau so. Okay. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich fand diesen Gelbton, glaube ich, den es vorher hatte, deutlich angenehmer.
Ja. Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gab es da auch einen Wechsel mit dem Produktions-, also mit der Halle, die dann benutzt haben oder so.
Ja, aber das sieht doch noch alles gleich aus.
Ja, aber ich meine, wir haben neu, also die Staffel fängt ja neu an. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Zeit zwischen den Drehs gehabt.
Ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass es usig aussah mittlerweile.
Na gut.
Dass dieses Gelb einfach ein bisschen zu dunkel wurde, weil man da schon so viel gedreht hat und da so viel gegengekommen ist und dann ist die Farbe vielleicht ein bisschen abgeschrammt und so. Und ich glaube, da hat man gesagt, wir müssen es streichen, wollen wir eine neue Farbe nehmen? Ja, nein, wie sieht's aus?
Ich habe mal in einem Haus gewohnt, da haben die das Treppenhaus neu gestrichen und dann war das innerhalb von einer Woche schon so dreckig, dass sie dann einfach nochmal gekommen sind. Das war sehr lustig. Ja, also das war wirklich, das Haus ist so komplett auseinandergefallen. Das war wirklich nicht schön, vor allem das Treppenhaus nicht. Und dann gab es drei Farbschichten übereinander, die dann alle jeweils abgeblättert sind. Manchmal nur noch die grüne Farbe von vorher und runter gesehen. Das war sehr, sehr, sehr hässlich. Aber die Wohnung war sehr schön. Dann bin ich auch sehr traurig, dass ich da dann ausgezogen bin, weil ich umgezogen bin. Aber die Wohnung war top. Top-Class-Wohnung. Naja, so, Helge Schwerz hat es verbrochen, die neue Mensa-Gestaltung. Und das ist ja eigentlich immer ganz nett, dass sie immer noch auf den zurückkommen. Ne? Das ist so der Typ, der kommt, wenn man einen Malermeister braucht. Und ja, Helge benutzt dann auch diese Chance, wenn er schon mal da ist, um den LehrerInnen zu sagen, ja, ab jetzt werde ich hier neue Seiten aufgezogen. Ich glaube, ich nehme Philipp mal von der Schule, weil, naja, wird ja bald eh sowieso passieren. Und das Kollegium, was gerade auch noch so ein bisschen vorsichtig über die Farben geredet hat, weil die auch alle nicht so richtig begeistert sind davon, ist ein bisschen empört. Und vor allem Frau Gallwitz, ne?
Ja, die hat ja auch dafür gekämpft, dass Philipp überhaupt an diese Schule gehen durfte. Und dementsprechend kann man das natürlich sehr gut nachvollziehen, warum sie da jetzt auch nicht irgendwie das möchte, dass das jetzt wegen so einer Laune heraus, wie es ja den Anschein hat, dass das jetzt alles ruiniert wird.
Genau. Und deswegen holt sie ihn ja auch noch mal zu sich. Also die beiden reden dann noch mal zu zweit, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Und Herr Schwerz sagt dann auch, dass er findet, dass nicht jedes Kind Abi machen muss und dass sein Sohn ja bald sowieso von der Schule fliegt, weil ja bald rauskommt, dass er irgendwas mit dem Brand zu tun hat und dass er ihm nur Ärger macht und dass er auch einen Nachfolger für seine Firma haben will. Und dann sagt Frau Galwitz, ja, aber in Philipp, der hat so ein krasses Talent, das wäre wirklich eine Verschwendung, wenn er nicht wenigstens Abitur machen würde. Wo ich sagen würde, ja, er kann auch immer noch Malermeister werden mit Abi, das ist ja nicht hinderlich, aber natürlich auch ein finanzieller Punkt. Und ich glaube, Herr Schwers hat auch ein Problem damit, wenn jemand anderes entscheiden würde, dass Philipp nicht mehr auf der Schule sein kann. Ne? Ich glaube, dem ist
ja,
diese,
ich glaub, das, ja.
dieses Prestige.
Also deswegen fand ich jetzt dieses diesen Kommentar, glaube ich, den Alice ja geschrieben hat, dass ich weiß gar nicht, ob er sich auf diese Szene bezieht, dass Herr Schwers sich nicht weiterentwickelt hat. Deswegen finde ich den gar nicht so passend unbedingt, weil ich finde, das ist schon so was Beschützendes, weil es sieht viel, viel schlechter aus auf dem Lebenslauf oder Zeugnis von Philipp, wenn da rauskommt, dass er von der Schule geflogen ist, als wenn man sagt, naja, da gab es einen Schulwechsel und man verkauft es dann so, ja, er wollte jetzt doch kein Abitur machen, er wollte jetzt irgendwie eine Ausbildung machen oder keine Ahnung was.
Aber
oder
das sieht doch auch scheiße aus. Du bist
ja,
jahrelang
das sieht auch komisch aus, aber es sieht besser aus, als er ist von der Schule geflogen.
Immer von Schulen, er ist ja schon oft von Schulen geflogen, dann war er doch auf dieser Förderschule, dann auf dem Gymnasium und dann gehst du wieder runter, weil du dann, also das ist doch Quatsch irgendwie so, wenn das nicht sein muss, ich weiß es nicht. Also ich kann gut nachvollziehen, dass der Vater auch will, dass sein Sohn was Ähnliches macht wie er. Und dass er irgendwie das, was er sein Lebenswerk hat, dass das weitergeführt werden soll. Aber Philipp wirkt jetzt für mich auch nicht wie so eine Person, die das unbedingt so gerne hätte. Und nee. Das muss halt jede Familie so für sich entscheiden. Aber es ist schon gut, glaube ich,
ja,
dass
er kennt,
Frau Galwitz also nochmal kommt und ihm das nochmal wirklich erzählt, dass sie wirklich fest an ihn glaubt. Und dass es nicht so eine Laune war, dass er jetzt da auf die Schule durfte.
Ich glaube, Helge kennt halt vor allem Ausbildung und Führen einer Firma und möchte deswegen dann so, gerade ist es irgendwie so ein, oder ist Philipp in vielleicht so einer Situation, wo Helge ihm auch nicht helfen kann und die einzige sichere Sache, die er halt kennt und weiß, ist halt, ey, mach hier deine Lehre und dann kann ich dir auch helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ne?
Ist ja auch nett also, eigentlich, ne?
Ja, genau. Also ich würde sagen, Helge hat sich schon weiterentwickelt, weil gerade am Anfang war der ja echt ein krasser Choleriker, der auch Philipp geschlagen hat.
Ja, das
also,
stimmt. Ey, das ist so krass, was man manchmal vergisst einfach, ne? Mhm. Ja, genauso wie das mit Ingo und seiner Cousine, was wir auch vergessen hatten.
Aber seitdem habe ich wieder ein Ohrwurm.
Ja, und aber trotzdem, ich finde, bei Helge merkt man, der ist wirklich, der tut sich, glaube ich, ein bisschen schwer, da über seinen eigenen Schatten zu springen und sich was zu trauen. Ich meine, das hat er jetzt ein bisschen gemacht, aber es ist schade. Aber ich erzähle das auch aus einer sehr privilegierten Position, ne? Das ist, glaube ich, auch klar.
Ja.
Ja. So richtig verübeln kann man es ihm nicht. Andererseits hat Philipp schon so viel erreicht, guck mal, der ist Schulsprecher geworden. Und das, obwohl das vorher immer quasi so ein Sorgenkind war in Helges Blick und hat sich wirklich gut integriert, hat eine Freundin gefunden. Ist mit
wirklich?
Begeisterung dabei. Und
ich habe das gerade gar nicht so auf dem Schirm. Das Philipp hat eine Freundin?
Ja, der ist mit Ernie und Bert zusammen. So, und jetzt hast du mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Ich verstehe gar nicht, was du jetzt anspielst.
Nee, ich finde es interessant, dass genauso wie bei Franz und Josephine diese Beziehung von Philipp und Anna eigentlich nicht vorhanden ist.
Doch, sie haben aufgehört, sich gegenseitig irgendwie auf Bäume zu jagen oder so. Es ist jetzt Waffenstillstand.
Ja, irre. Klasse. Ja. Sag mal, das ist doch prima.
Ja.
So sollte eine gute Beziehung auch sein. Man jagt sich nicht mehr auf den Baum.
Ja, immerhin. Ja, ich bin vollkommen aus dem Konzept geraten. Auf jeden Fall, Philipp ist ganz gut an der Schule angekommen, finde meiner Meinung nach.
So ist es.
So, und jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit dieser potenziellen Brandstiftung, die ihm da vorgeworfen wird.
Die Mint Queens sind parallel dazu dann nochmal am Computer und wollen das Bild, das sie geschossen haben, genau analysieren, um dann herauszufinden, dass ein Feuer ja immer da oder dass die Rückstände eines Feuers immer ganz, ganz dunkel sind. Und irgendwie ist auf diesem Bild eine Stelle viel dunkler als beim Rest vom Zimmer. Und dann schließen sie heldenhaft daraus, naja, da muss es wohl am heißesten gewesen sein oder das Feuer muss am längsten dort gewütet haben. Und das ist dann doch auch ein bisschen weiter weg von dem Gabentisch, an dem Philipp seine ganzen Utensilien verstreut hatte. So, die Frage ist ja, ne, die ja über dieser ganzen Geschichte immer noch schwebt, ist Philipp schuldig? Und wo ist denn überhaupt der Versicherungsheini, der das Gutachten ausstellt? Und warum hat er nicht dieselben Recherche- und Kombinationsskills wie auch nicht Thekla, sondern Alexandra, Paula und Monika?
Da kann ich dich entlasten. Der wird das auch genauso rausfinden.
Ja, natürlich wird er das so rausfinden. Aber das hier, also es gehen doch die ganze Zeit der Leute rein und raus, die alle sehen können, sag mal, da hinten, ne, da wo der Heizdüfter stand, das ist aber wirklich schwarz. Ne, Philipp könnte auch wirklich was getan
heute
haben.
Echt Haare auf den Zähnen, was ist denn los? Ich glaube, es liegt an der Uhrzeit, an der wir aufnehmen. Das ist hier eine Late-Night-Episode von Alberts Urenkel und du bist gut drauf. Richtig gut drauf. Bisschen frech auch.
Ja, vielleicht ist auch die Serie da ein bisschen dumm oder ein bisschen faul. Das weiß man ja nicht.
Ja, man hatte hier so eine künstliche TKKG-Situation kreiert. Und ich finde das schon, weißt du, wir haben hier das Niveau von diesen, was es manchmal in so Zeitschriften oder Zeitungen gibt, so eine Geschichte, wo dann, wo du dann den Kriminalfall lösen musst und dann kommt immer raus, ja, um die Uhrzeit hätte der da gar nicht sein können. Sowas.
Ja.
Der erzählt dann, ja, da war ich im Garten, aber hä? Weiß ich nicht. Man hat die Kirchturmuhr, hat noch gar nicht geläutet oder sowas. Und so ist das ja hier auch. Wie willst du das denn spannender gestalten mit den wenigen Mitteln, die es da gibt? Wenn du das
aber
jetzt komplett
ich
aus dem
es
Hut
doch
ziehst
nicht.
Mit dem Heizlüfter, dann ist es auch irgendwie ein bisschen läppsch.
Ja, aber weißt du, dass da so ein Bohai drum gemacht wird und dann über die Osterferien hinweg, die Osterferien gehen 2 Wochen lang,
ja,
dass man darüber hinaus sagt, ne, wir wissen immer noch nicht, woran das denn liegen könnte. So
das
2-3 Tage
wie
danach,
bei mir in den Osterferien,
so fair enough.
Einfach 1,5 Wochen lang komplett krank mit Mandelentzündung. Vielleicht hatte das ja dasselbe Schicksal ereilt, dass er dachte, boah, jetzt ist der Stress weg, schön, dann werde ich mal krank und mein Immunsystem klappt komplett zusammen und kollabiert. Vielleicht ging es dem ja genauso.
Ja, aber alle anderen, die im Schloss auch leben, weißt du, die ganzen LehrerInnen, die könnten doch auch kurz sagen, da ist es aber ganz schön schwarz im Labor an der einen Stelle, wo der Heizlüfter stand. Das traue ich den allen zu, bis auf Herrn Dr. Wolfer.
Habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass das da sehr dunkel ist an der Stelle.
Ja.
Ja. Naja.
Ja, weil du bist auch ein pfiffiger Fuchs.
Ja. Mag ich übrigens sehr, dass Kim in dieser Folge Ratte als Schimpfwort benutzt hat. Ich dachte direkt wieder, das passt wieder zu uns rein. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht zu doll drin verlieren. Vor allem ich.
In der Ratte?
Mit den Ratten. Ja.
Ja. Die Ratte ist der Koch.
Genau. Jetzt sind die doch bei Herrn Pasulke, ne? Ich habe komplett den Faden verloren. Die Girls
klopfen
nicht? Doch nicht?
Nee, noch nicht ganz. Also nachdem sie da eben diese Sache kombiniert haben, geht's erstmal mit Frau Geiwitz und Philipp ins Labor. Und da soll Philipp nochmal genau erzählen, was er denn so gemacht hat am Tag des Brandes. Und soll seine Handlungen, als er den Brand entdeckt hat, nochmal in Zeitlupe nachspielen. Und da kommt auch raus, dass Philipp gar nicht heldenhaft den Brand versucht hat zu löschen, sondern dass in dem Moment, wo er herausgefunden hat, wie so ein Feuerlöscher funktioniert, was übrigens kein Problem war, als Herr Dr. Wolfer da im Flur mit ihm rumstand, da kam auch schon die Feuerwehr und hat es übernommen und ihn rausgebracht.
Ich fand trotzdem, er ist ein Held,
also
weil er wollte
mutig,
sich dem Feuer stellen.
Ja, ja, er war mutig, das will ich ihm auch nicht absprechen, aber gemacht hat er nichts.
Naja, er hat es auf jeden Fall versucht und er braucht mindestens 10 Minuten auf dem Klo, was ich auch ein bisschen lustig fand.
Weil er liest.
Weil er gerne liest.
Ist eine Leseratte.
Ja, und Er erzählt ja auch, als also das ist die einzige Person, der er das erzählt, Frau Galvis, dass er zum Labor gegangen ist, weil er schon vorher im Labor war. Das heißt, er belastet sich jetzt ein Stück weit selber, aber er traut Frau Galvis zu, dass sie da differenzieren kann. Und ich finde das nochmal ganz schön, weil das nochmal diesen Bonding-Moment zwischen den beiden hat. Und also hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich befürchte, Philipp ist gar nicht mehr so lange in der Serie. Kann das nicht sein, dass er bald auf dieses Hochbegabten-Ding geht? Ich meine mich daran zu erinnern.
Das Schneider-Prinzip.
Ja, dass wir jetzt hier so eine kleine Schleife haben zum Beginn, dass er noch mal so einen Moment mit Frau Galwitz hat, wo sie an ihn glaubt und halt tatsächlich versucht herauszufinden, wie kann man ihn entlasten.
Ja, und wieder mal verliert dann Josephine Preuß eine wichtige Bezugsperson aus ihrem näheren Umfeld an ein hochbegabten Internat in der Schweiz oder so. Na gut. Es geht dann weiter damit, dass Herr Pasulke an seinem PC Englisch übt und dort von den Girls, von den MINT-Girls überrascht wird.
Aber sie haben geklopft diesmal, das ist auch schon mal eine Verbesserung zu sonst oft.
Und ihm wird, also weil das sind ja auch die coolen Kids, ne? Also die mit Herrn Pasulke auch per Du sind quasi, also denen wird ja auch sofort so ein Softdrink oder so
ist
Oster
dir da was
oder Easter Eggs.
Ist dir was aufgefallen mit den Softdrinks? Da stand eine echte Coca-Cola-Flasche, die nicht abgeklebt wurde. Sie war zwar
keine
so halb.
Cola?
Nee, sie war zwar so halb weggedreht, aber also das kann man erkennen als Heavy-Userin, habe ich das sofort gespottet und fand ich sehr lustig, dass man da jetzt gesagt hat, nee, dafür ist okay. Wenn denen explizit eine Cola angeboten wird, dann darf es auch mal das Original sein.
Ja, Herr Pasulke hat natürlich auch, ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen mehr Geld als die ganzen Internatskinder, die alle reiche Eltern haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich nicht so stimmt. Naja, aber die Kinder erzählen dann eben von ihrer Entdeckung und sagen, naja, mit diesem Heizofen, was ist da denn genauso? Ist der denn TÜV geprüft? Wie lange, wann war das denn, Herr Pasulke? Und man sieht mit zunehmender Zeit, dass Herr Pasulke so ein bisschen an in der kompletten Unschuld des Heizlüfters zweifelt und auch ein kleines schlechtes Gewissen bekommt. Und sagt, am Ende bin ich ja indirekt dafür verantwortlich. Und dann kann man schon gut verstehen, dass einem da so ein bisschen die Knie schlottern.
Bisschen heiß-kalt wird, ne? Ja.
Ja, dass es einem da so eiskalt den Rücken runterläuft.
So ist es. Du bist echt, hast du einen Clown gegessen eben zum Abendessen? Nee, Pudding, nee, Joghurt gehabt, ne? Grießbrei. Sowas.
Milchreis.
Ja. Auch so. Ich habe letztens, war ich fast davor, einen Bauerjoghurt zu kaufen. Einfach nur fürs Gefühl. Um mich Schloss Einstein ein bisschen näher zu fühlen. Und dann dachte ich so, nee, dann haben die gewonnen. Und dann habe ich es extra nicht gemacht und so ein No-Name-Ding gekauft.
Sehr gut. Liebe macht blind und blöd. Die große Kind-und-Lauber-Story.
Und das
und
Lowlight.
Und ich muss sagen, die erste Szene, da dachte ich, ey, Moment mal, geht's Schloss Einstein, wo sind wir denn hier? Sind wir wirklich in Schloss Einstein? Oder, also, wow, weil Osterferien sind ja vorbei und Kim und Laura haben sich einfach vermisst. Es wurden Osterkarten geschickt, sie sagen auch noch, oh, ich habe dich so vermisst. Und dann wird auch Schmuck verschenkt an Laura und sie tragen die dann beide, damit man sieht, dass sie zusammengehören. Und jetzt schenkt dann auch noch Laura Kim als Zeichen ihrer Verbundenheit den Zweitschlüssel zum Tagebuch und sie umarmen sich ganz innig. Und ich dachte so, Leute, also in 10 Jahren haben wir das erste Mal eine Geschichte, die in die gleiche Kerbe schlägt.
Ja.
Aber läuft schlechter. Da jetzt irgendwie was zwischen den beiden. Und da wird auch direkt, also vor allem war ja auch, Laura sagt, Kim, du bist mehr als nur eine Freundin für mich. Ich dachte so, ey, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Herr Haller gleich eine große tragende Rolle in Lauras Liebesleben spielen würde, dann würde ich sagen, wird hier die erste lesbische Beziehung angedeutet.
Ja,
aber nein.
Leider nein, leider überhaupt nicht. Ich meine, sie können immer noch bisexuell sein, ne?
Oder ja, aber ging es dir denn genauso? Hattest du auch das Gefühl so, Hier ist auf einmal ist ein bisschen, also die Stimmung hat sich geändert.
Ich fand es ganz toll und dann, also ich weiß ja, was kommt, weil das ist wirklich eine der cringesten Schloss Einstein-Geschichten, die danach passiert. Ich mag aber alles an dieser Geschichte sowieso. So die Umgebung, du hast die ganze Zeit, alles ist voller NSYNC-Poster und, ja. Und Britney Spears und Madonna läuft gleich noch und also es ist ganz, ganz, ganz toll. Es ist so ein 90s-Traum. Und ja, ich fand's auch gut, aber ich habe mir da nicht so viele Gedanken drum gemacht, weil ich wusste, dass das nicht lange hält.
Ja.
Es ist ein bisschen schade. Die Geschichte wäre viel interessanter, wenn Kim auf Laura stehen würde und dann Laura diese Scheiße mit Herr Haller abzieht. Das wäre viel besser und es wäre vor allem nicht so platt, weil was mich an der Geschichte aufregt, und ich weiß, es ist jetzt wieder so, ich möchte. Das ist mir, nee, da müssen wir kurz drüber reden. Das ist mir ein Anliegen. So, manchmal, wenn mir ganz langweilig ist, durchforste ich das Internet zu Kommentaren über unseren Podcast. So, und einer, der mich ganz hart getroffen hat, ist irgendwann mal gewesen, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe mir die ersten Folgen angehört, aber die zerreden mir das. Und deswegen, das macht es mir die Serie nicht mehr Spaß. Und der Podcast hinterlässt bei mir so einen negativen Nachgeschmack. Und das kann ich komplett verstehen, weil wir ja ganz viel so Szenen analysieren, über die man sonst hinweggeht und manchmal auch ein bisschen kritischer drauf gucken und die Sachen auch anders einordnen. Aber was mich wirklich, und dann müssen jetzt die Leute, denen das, die das stört, und ich kann es wirklich gut verstehen, andererseits liebe ich auch so popkulturelle Analysen von Dingen und darin wird das jetzt auch mehr reingehen, ist, dass mich genervt hat, dass wir hier wieder so eine klassische, und ich möchte es mit großen Anführungszeichen, Bitchfight-Geschichte haben, mit so zwei Frauen buhlen um denselben Mann irgendwie und dann auch noch so eine minderjährige Lehrer-Sache, die das Ganze noch ekliger macht. Aber jetzt ohne das, dieses zwei Frauen buhlen um denselben Typen, das finde ich, ist so ein abgedroschenes Schrottklischee. Und das hat mich wirklich genervt, weil die Geschichte wäre so viel besser geworden, wenn wir tatsächlich so eine Liebesdreiecks-Sache gehabt hätten. Mit so einer enttäuschten Liebe und so, ganz anders erzählt. Und das ist wirklich eine verpasste Chance hier.
Da hätte es auch eigentlich gar nicht dieses Herr Haller-Element hätte es gar nicht gebraucht. Nee. Da hätte auch jeder andere Junge, der da irgendwie rumläuft, getaugt für. Und man kann ja trotzdem irgendwie enttäuscht sein, so von Kims oder Lauras Seite an die andere Person.
Ja, aber findest du das nicht auch so platt? Ja. Dass hier wieder dieses, wir finden beide denselben Typen toll.
Klar.
Und dann ist auch noch ein Lehrer.
Ja, und das ist halt auch nochmal so eine Sache, die wir bei Antje ja auch mit
stimmt, habe ich schon wieder vergessen.
Und das ist halt auch einfach nur nochmal neu aufgebrüht und ja. Das
ja, ist, schade, dass wir hier schon wieder um eine queere Schloss Einstein-Geschichte die wurde
uns vor
genommen.
Allem, weil gerade so diese erste Szene zwischen den beiden, da habe ich mir echt gedacht so, ey, warum nicht? Das könnte gut funktionieren. Also man merkt ja, dass die SchauspielerInnen ganz gut miteinander können.
Ja.
Also warum nicht?
Die waren doch auch schon beide so krasse Lara Rose-Fans mit diesen, und dann hätten die so Partner-Tattoo-mäßig, da war ja auch diese Regenbögen überall, man hätte es alles gut verknüpfen können miteinander. Stattdessen wieder die platteste Hetero-Geschichte, die man sich vorstellen kann, ein komplettes Schulmädchen-Klischee, Schrott. Sehr enttäuscht bin ich von dieser Geschichte. Sehr, sehr enttäuscht. Aber ich bin nicht sehr enttäuscht von dem Umfeld, in dem das geschieht, weil das ist einfach wirklich so ein 2000er-Fiebertraum. Und das liebe ich. Das finde ich richtig schön. Vor allem gleich diese ganz dramatische Szene. Ich glaube, ich weiß, auf was ich abziele. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Naja.
Ja, Herr Haller ist dann im Sportunterricht und nachdem die Kinder sich so ein bisschen warm gelaufen haben, Sebastian einen zweifachen Salto auf dem Trampolin gemacht hat, mal so nonchalant-mäßig so im Vorbeigehen.
Das ist übrigens auch eine Sache, die ich ja mein ganzes Leben als Glaubenssatz mitgenommen habe, dass du richtig gut Saltos machen kannst und du hast letztens gesagt, kann ich gar nicht. Und ich dachte so, hä, hat er doch dauernd früher gemacht?
Nee.
Und du warst so, nee, wirklich überhaupt nicht. War ich immer eifersüchtig drauf, dass du das so gut kannst. Das kannst du einfach gar nicht.
Ja, da muss ich dich enttäuschen. Schade. Muss ich dir diese Illusion nehmen. Herr Haller macht dann auch eine Turnchoreografie vor. Hm. Die ist erstaunlich gut.
Ja,
dafür, dass er das ja auch kein Sportlehrer ist, eigentlich der Schauspieler. Und dann macht auch Laura, also Laura klatscht erstmal als Einzige, was ein bisschen unangenehm ist. Und dann schwärmt sie auch schon so ein bisschen Kim vor und Kim mag das überhaupt nicht. Sie mag auch Sportlehrer überhaupt nicht. Und dann sagt aber Laura auch so, ha, doch, klar, hallo, was hast du denn? Und dann wollen aber auch beide sofort die Übung vortouren.
Nee, aber dazwischen, davor haben die nochmal einfach so ihre eigenen Küren,
ach, stimmt,
Küren gemacht. Da, also hätte ich jetzt auch gar nicht erwähnt, weil so wichtig ist es nicht. Aber ich finde, das ist auch eine große Ungerechtigkeit, weil bei Laura, die einfach eine richtig gute Kür macht, die man.
Ja, da wollte ich eigentlich drauf. Ja. Ich habe es gerade ein bisschen verwechselt, aber mach du.
Die macht eine gute Kür, würde ich sagen. Also die macht so eine Radwende, ne, und so richtige Turnelemente. Und dann sagt der Haller, na ja, muss mit den Beinen noch ein bisschen sicherer werden. Wo ich so dachte, ja, aber das ist jetzt, wenn das die erste Stunde ist, das ist schon richtig krass.
Ja.
Dann kommt Franz, macht irgendwelche Freestyle, nicht so richtig Breakdance-Moves.
Ja.
Und dann ist er direkt so, ja, das war ja mega gut. Und ich dachte so, nee.
Bin ich auch drüber gestolpert. Ich habe mir dann überlegt, wie man das denn didaktisch verklären könnte. Und dann habe ich gesagt, naja, also Laura kann es ja offensichtlich ganz gut.
Ja.
Und da wäre natürlich auch ein Lob angebracht, dass man sagt, hast du gut gemacht, achte auf deine Beine noch, dass du die irgendwie, ja, ne. Das wäre eigentlich ziemlich gut gewesen. Und bei Franz, der das ja auch so ein bisschen lächerlich macht,
ja,
ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass er da diesen Ansatz bewählt und sagt, ah ja, hast gute B-Note auf jeden Fall dabei, weil du den damit natürlich auch motivierst, ne? Also, dass du da einfach die SchülerInnen anders versuchst zu motivieren. Das ist natürlich sehr schwierig und funktioniert jetzt in der Szene auch nicht ganz so gut, weil Laura einfach nicht auch noch ein Lob bekommt.
Ja.
Und dadurch wirkt das natürlich unfair, aber ich könnte mir deswegen erklären, warum er dann auf diese Küren so unterschiedlich reagiert.
Also der Ratschlag ist auf jeden Fall richtig schrottig.
Ja, der Purzelbaum auch und auch, wie er auch diesen Kopfstand da macht. Das, ja, ist bei Franz alles nicht so richtig doll.
Nee.
Aber vielleicht, man hat ja auch manchmal im Sportunterricht das so, dass die Jungen manche Sportarten nicht gerne machen möchten und die Mädchen manche Sportarten auch nicht gerne machen möchten.
Ja.
Und ich würde jetzt mal das Turnen eher so in die Richtung schieben, dass viele Jungen das nicht machen wollen. Und wenn man dann jemanden hat, der das mal kurz irgendwie macht und wenn er es dann ins Lächerliche zieht, aber vielleicht so ein bisschen die anderen Leute auch so mitzieht und sagt, naja, ich mache es ja jetzt auch vor. Das kann auch schon viel wert sein.
Ja, ja, stimmt. Ich mochte Turnen auch immer am liebsten so. Aber ja, die Jungs fanden das wirklich nicht so gut. Habe ich nicht verstanden, weil also viele krasse Turner, die man so kennt, sind ja auch Männer. Aber das ist meistens dann eher so Gerätetouren, ne?
Ja, und die, ja, auch, ja.
Ja. Gerätetouren bin ich nicht gut reingekommen. Fand ich.
Muss man auch Kraft und Technik haben und so. Das ist so schwierig.
Ja, irgendwie so Bodentouren, finde ich, ist mehr so, wie man als Kind halt viel spielt, ne? Mit, ja, Ratschlag und sowas. Habe ich mir ja mal den Arm mitgebrochen. Auch tolle, oh, Geschichte. Ja, war super. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, aber mir ist es entfallen. Ach so, doch. Ha, auch lustige Geschichte diese Woche. Apropos Sporthalle. Ich habe noch mal Sams in Gefahr gehört, was jetzt auch noch mal meinen Horizont an Sachen, die ich in meiner Freizeit mache, wieder verengt. Ich habe davor aber auch was für Erwachsene gehört. Also so ist es nicht. Auf jeden Fall habe ich Samstag in Gefahr gehört. Das spielt ja auch viel in Turnhallen, weil die größte Angst von Martin Taschenbier der Fake-Umschwung ist. Ich hatte jemanden an der Haustür, der mir Glasfaser-Sachen verkaufen wollte. Ich war so die Hand, nee, wirklich, nee. Und dann hat er nicht locker gelassen und habe ich mir einen Zoom-Call ausgedacht, habe gesagt, ich bin in einem wichtigen Meeting. Und dann gleichzeitig schrie ich hier in meinem Zimmer das Sams durch die Gegend. Offensichtlich Nicht in einem Meeting. Das war ganz schlimm. Das,
Toll, Vater Jan!
Ja, ganz peinlich. Ja.
Dass ich ein Meeting habe und nicht über Glaswasser reden kann.
Der wollte nicht gehen. Ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht. Nee, ich mache keine Geschäfte an der Haustür. Nee, danke. Und dann, ja, offensichtlich habe ich mir das ausgedacht mit dem Meeting. Ich hatte auch einen Turban auf dem Kopf mit nassen Haaren. Also wirklich nichts hat gestimmt. Aber dann rief auch noch das Sams aus meinem Zimmer. Also Rufus Beck als das Sams. Sehr lustig.
Ja.
Ja, aber auch ein bisschen peinlich. Deswegen erzähle ich das hier auch im Podcast, damit, ja, zu eurer Belustigung.
Ja, wir sind aber jetzt wieder da, wo beide Mädels diese Turnübung vorführen sollen. Und Laura darf dann als allererste versucht es. Es misslingt ihr so ein bisschen, auch absichtlich, weil sie vorhin bei Kim gesehen hat, dass Herr Haller ja auch Hilfestellung geben kann. Und dann hat sie so eine Art Tagtraum, wie sie Herr Haller sieht, wie er ihr eine Rose überreicht. Ja. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Herzen und Ballons im Hintergrund. Und sie schwebt da einfach auf Wolke 7, bis dann Kim kommt und sagt, ich mach das schon. Und dann zerplatzt natürlich dieser wunderbare Traum von der Hilfestellung.
Wenn Schloss Einstein das macht und so, so ein bisschen am Bild regelt und auch, dass sie dann so offene Haare hat plötzlich und andere Klamotten und so, ne? Ganz toll. Ja. Und dann kommt Kim und man hat da schon das Gefühl, da ist irgendwie so eine Grundaggression bei denen und man weiß noch gar nicht so richtig, woher die jetzt kommt, weil die waren ja gerade noch fast zusammen und jetzt sind die irgendwie, da kriselt so ein bisschen und man weiß irgendwie nicht so richtig, woran es liegt. Aber auf jeden Fall reagiert Laura dann super aggressiv darauf. Und Kim ist aber auch nicht so, dass man das Gefühl hat, sie ist jetzt hier wirklich richtig lieb und will irgendwie ihrer Freundin da aus der Patsche helfen, sondern man hat schon das Gefühl, irgendwie ist hier so eine Art Konkurrenzkampf ausgebrochen. Man kann es nur noch nicht so richtig einordnen. Man weiß ja jetzt
nicht. Man versteht es auch nicht einfach.
Man weiß nur von Laura, dass sie anscheinend auf Herr Haller steht, was jetzt auch eine Neuerung ist. Naja, und auf jeden Fall gibt es da einen Szenenwechsel. Und Kim sitzt auf dem Bett mit einer Uta, auf der Britney Spears drauf ist, wo ich jetzt auch mal so grob raten würde, dass die nicht gefragt haben, ob die dieses Lizenzmaterial benutzen können. Aber auf jeden Fall.
Ich würde auch so weit gehen und sagen, das ist keine Uta.
Ja?
Ja.
Ich dachte, es wäre eine Uta gewesen. Ist es so eine Bravo oder sowas?
Ich glaube schon. Da ist auch viel Kissen drüber. Das ist bei Minute 16. Da ist viel Kissen drüber und man sieht auf jeden Fall nicht den ikonischen Uta-Schriftzug in der Ecke oben links. Da steht irgendetwas anderes.
Okay. Ja, interessant. Ich werde das jetzt mal nachgucken. Du kannst ja weiter erzählen, was passiert.
Es ist natürlich auch sehr interessant, dass Laura hier ein Jill-Kissen auf ihrem Bett hat. Und Jill ist natürlich Jill Ofraim, ne?
Ja.
Ich auch. Und
ja, Punkt.
Ja, der ist vorhanden. Also man sieht, die sollen so richtig girly sein, so wie man sich so Klischee-Girlies vorstellt. Und Klischee-Girlies haben natürlich nicht nur eine schlumpfine Bettwäsche, sondern sie reden über Jungs. Und Kim möchte jetzt hier vor allem wissen, hey Laura, du bist doch verliebt, in wen denn? Und das möchte sie aber nicht sagen. Und Kim wird richtig neugierig einfach. Und Laura wird immer patziger. Und natürlich, wie sollte es anders sein, kacken die sich gegenseitig an. Und es ist wieder der nächste Streit entfacht. Ne? Also gerade diese Entschuldigung, die Laura eigentlich jetzt hier Kim vortragen wollte, die funktioniert überhaupt nicht. Und es wird jetzt eigentlich das nächste Kapitel in diesem Streit aufgerufen. Wir sehen jetzt nachher in Minute 16:58, dass Britney Spears nochmal auf der Uta zu sehen ist. Und da ist aber auch ein anderer Schriftzug. Also da wurde, glaube ich, dieses Uta-Logo einfach drüber gelegt. Und Laura köpft auch nochmal schnell eine Barbie von Kim.
Was ist da los? Also er, ja. Das ist doch Peak. Schloss Einstein, besser wird's nicht. Das ist ja auch einfach so, nee, das mache ich jetzt. Und jeder weiß, dass man den Barbie-Kopf einfach wieder dran machen kann. Ist also wirklich eigentlich komplett egal. Aber ich finde, es ist schon eine harsche Szene, so, dass man sagt so, ja. Nee.
Tja, das. Und auch Kims Blick, also bei 17.02, da kann man auch gute Memes draus basteln, wenn man wollen würde. Aber das ist schon lustig.
Kim redet sich auch in dieser Folge so sehr in Rage, dass sie wirklich sehr oft übersynchronisiert wird.
Ja.
Was auch sehr lustig ist. Und ja, nee, aber also es gibt auf jeden Fall eine Uta mit Britney Spears drauf. Mehr wollte ich ja gar nicht.
Dann sind wir doch auch alle beruhigt, dass das dann wirklich auch geklappt hat. So, wir sind jetzt im nächsten großen Fremdscham-Moment. Und zwar ist Laura alleine in ihrem Zimmer, hat irgendwie ein Foto von dem Lehrerkollegium besorgt.
Nee, aber es ist auch ausgedruckt. Es ist nämlich auf normalem Papier.
Ah, okay.
Es ist ja, aber auch so festen ausgedruckt. Papier. Also sie hat sich schon Mühe gegeben mit der Papierqualität. Es ist nicht normales Druckerpapier, aber es ist auch kein Foto.
Ja.
Weil es macht so ein Geräusch, ein Papiergeräusch beim Schneiden, wie bei einem rauen Papier, nicht bei einem gestrichenen Papier.
Ja, und sie schneidet Herr Haller dann einfach aus diesem Kollegium raus und tanzt dann mit diesem Foto in einer sehr unangenehmen Situation durch ihr Zimmer. Man sieht im Hintergrund das große Poster, das große Filmplakat, Kuss der Spinnenfrau. Und ich glaube, das soll uns ähnlich wie die Jagd nach dem grünen Diamanten von Giovanni in der letzten Folge soll so ein bisschen zeigen, mit wem wir es denn hier gerade zu tun haben. Dadurch, dass man natürlich auch im Filmpark Babelsberg wahrscheinlich einen großen Fundus an alten Filmplakaten hat, kann man natürlich immer passend für die Szene den Leuten eine neue Dekoration an die Wand heften.
Pappen. Ja, ich habe das Gefühl, die haben sich noch mal viel Mühe gegeben, weil so teenie-mäßig war das Zimmer doch nicht immer dekoriert, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, das ist auch nicht durchgehend teenie-mäßig. Also da sind ja auch noch viele sehr kindliche Sachen. Also da ist da so eine Stofftierraupe, die sich irgendwie durch dieses Zimmer schlängelt, wo man auch denkt so, ja, okay, also das passt jetzt nicht zu diesen ganzen Starschnitten. Wir sehen hier dann auch so ein Harry Potter Plakat an der Wand, das diese komische deutsche Zeichnung drauf hat, das verstehe ich auch nicht. Bild. Ja, und das passt dann alles dann doch irgendwie auch nicht so richtig zusammen.
Ach, ich finde schon, weil das ist dann ein organisch gewachsenes Kinderzimmer.
Ja, aber doch nicht im Internat, Katrin.
Man schmeißt doch nicht auf ein, also nur weil du jetzt älter wirst und dann irgendwie die Backstreet Boys gut findest, schmeißt du doch nicht deine Raupe raus.
Nee, aber im Internat ist, glaube ich, schon so, dass man immer zu den Sommerferien das ganze Zimmer räumen muss.
Das glaube ich überhaupt nicht.
Bestimmt. Das ist ja richtig traurig. Also Leute, die im Internat sind, die können uns das ja mal gerne sagen, aber ich glaube nicht, dass man, weil was passiert denn, wenn du dann die Schule wechselst in den Sommerferien und vorher gesehen?
Dann kommst du halt nochmal zurück und holst deinen Stuff.
Ach, wo?
Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich hier auch so ein bisschen mit meinem Stofftier, was hier neben mir rumsitzt, ein bisschen von dir in eine Ecke gedrängt, in der ich nicht sein will.
Ja, Katrin, aber du hast hier keine Raupe, die blau, weiß und blau, gelb, rote Bommel-Dings
hat. Ja, die
hat.
Hatten wir übrigens auch, diese Raupe.
Ja, wann hatten wir die denn?
Da waren wir ganz klein.
Ja, wie klein?
4
waren
oder
wir noch
so.
Im Kindergarten oder ja. Schon in der Krabbelgruppe?
Ach, aber damit kann man bestimmt auch gut einschlafen, wie so ein Stillkissen.
Ja, aber doch nicht aufgehangen an der Wand. Das ist Wanddekoration. Das ist
vollkommen okay. Ich will hier kein Stofftier-Shaming machen.
Nee, Stofftier-Shaming mache ich nicht. Ich mache nur diese Raupe, diese eine Raupe. Okay, Laura ist dann an ihrem Tagebuch und möchte das Foto vielleicht einkleben, klar. Vielleicht ein paar Verse dazu schreiben, wie sehr sie denn Herrn Haller auch mag und merkt dann, boah, die letzte Seite in meinem Tagebuch wurde einfach rausgerissen. Und dann fühlt sie sich, als ob einfach auch einer oder ein Teil ihres Herzens rausgerissen wurde. Klar. Und ist sauer und weiß natürlich, naja, es gibt doch nur eine Person, der ich meinen Tagebuchschlüssel anvertraut habe. Und dieses Schloss ist so sicher, dass man das auch nicht irgendwie aufmachen könnte, wenn man
Nadel
wollte.
Oder einfach oder so. Pusten. Mit gutem Willen.
Ja, also wirklich, dieses Schloss ist so unüberwindbar. Ja, und dann gibt es natürlich eine große Szene gleich erstmal. Aber ich wollte dich fragen, Katrin, wie sehr hast du denn dein Tagebuch? Du hattest ja ein Tagebuch. Wie sehr hast du das denn gepflegt?
Das ist eine Lüge. Ich hatte ungefähr 10 Tagebücher.
Ja.
Liebe ich ja, weil ich habe auch immer nur die erste Seite beschrieben. Und dann immer noch mal so noch eine, wenn was Cooles passiert ist. Und dann meistens noch so 2, wenn was Schlimmes passiert ist. Ja, und dann habe ich ein neues angefangen, weil das wie mit so einem Skizzenbuch, weil das ist irgendwie, wenn man da reingeschrieben hat, man das irgendwie so ein bisschen entweiht. Und ich habe da auch nicht das Durchhaltevermögen, um tatsächlich ein Tagebuch zu führen. Ich habe immer die Leute bewundert, die das hingekriegt haben. Aber ich habe ja diesen legendären Tagebucheintrag, wo ich irgendwie 7 war oder so und geschrieben habe, liebes Tagebuch, der Tag fängt schon mal schlecht an. Das ist einfach so eine Mut. Das ist... Ja, und dann steht da irgendwie was unfair war und wo ich, ja, irgendwie das Nachsehen hatte. Du hast nie Tagebuch angefangen oder so, ne? Du warst nicht
Ich hatte auch Tagebücher, die wurden mir aber, glaube ich, eher aufgedrängt, damit ich schreiben und lesen sollte. Habe ich aber nie so richtig gemacht, weil hatte ich keine Lust drauf.
Ja, nee, irgendwie, ich weiß nicht. Das ist im Nachhinein auch ganz unangenehm zu lesen, weil das dann immer in so super emotionalen Momenten passiert ist. Und du denkst mal so, ja, okay. Ich habe dann auch so Songtexte mir erfunden manchmal und dann da so reingeschrieben. Und das Schlimme ist, ich habe wirklich viele Sachen vergessen, ne? Aber ich kann mich an die Melodie von den Songtexten, die ich gemacht habe, noch erinnern. Ich kann mich noch an meinen Kaiser Karl Rap, den ich mir erfunden habe, erinnern. Und ich kann mich noch erinnern an, ich hatte noch so ein drittes schlimmes Lied, an das ich mich erinnere, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind nur so furchtbare Sachen, die man eigentlich, ja doch, genau, Lateinvokabeln habe ich mir auch aufgenommen auf meinem MP3-Player und mir vorgesungen. Und alle, die ich so gelernt habe, kann ich mir immer noch merken, aber auch nur gesungen.
Ja, wie also so wenn dieser, das doch klappt,
ja, wie der ABC-Song. Was?
Ob du noch immer so lernst.
Nee, aber ist eigentlich eine gute Methode für mich. Ich höre auch super gerne Podcasts, weil das für mich einfach so der natürlichste Weg ist, dass Informationen zu mir kommen, einfach hören. Und ich höre ja auch sehr gerne Hörbücher und so, auch abgesehen vom Sams.
Kim tanzt mit ein paar Komparsen in der Schülerbar zu einem Lied und man denkt so, wow. Im Schloss ist wirklich tote Hose.
Es ist gut, dass das Pink irgendwann aufmacht, was? Ja. Hätte man gar nicht gedacht, aber bei dem Trauerspiel, was da in der Schülerbar stattfindet, auf so einen Madonna-Song, denkt man auch wirklich, ja. Fand ich übrigens auch gut, dass manche Leute gesagt haben, dass Ingo bestimmt das Pink gründet und da arbeitet. Sowieso sehr gute Sachen reingekommen bei uns auf Instagram. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, macht das doch mal gerne. Manchmal passieren da so lustige Sachen, wenn mir das dann doch einfällt. Und da habe ich die Leute gefragt, was sie denken, was mit Ingo passieren wird. Und manche Leute haben gesagt, er heiratet seine Cousine. Und manche Leute haben gesagt, dass er bestimmt auch im Dorf bleibt. Also so wie wir das auch ungefähr so gesagt haben. Und viele haben ihm zugetraut, dass er was losmacht. So im Schlossbereich oder in Seelitz.
Doch sehr ähnlich, ne? Zu dem, was wir auch vermutet haben. Ja, Laura stürmt also diese krasse Party und da wird sich richtig angezickt und irgendwann rückt dann auch Kim mit der Sprache heraus, dass sie die Seite herausgerissen hat. Warum sie die Seite herausgerissen hat, verstehe ich immer noch nicht. Sie hätte ja sie auch einfach nur lesen können und hätte das Gleiche, ne? Aber dann hätte Laura natürlich keine Ahnung, dass Kim das weiß. Und Kim rückt dann auch die Seite heraus. Laura zerreißt sie sofort und wirft sie über Kims Kopf, um da so ein bisschen eine Demütigung hervorzubringen. Und dann sagt aber auch Kim, du bist nicht nur verliebt und dadurch blind, sondern du bist auch ein bisschen blöd, weil jeder kann jetzt diesen Zettel einfach zusammenpuzzeln und weiß, in wen, dass du in verliebt bist. Und da wird sie dann aber auch unterbrochen. Und Laura sammelt ganz, ganz schnell die ganzen Fetzen auf, nimmt den Ohrring aus ihrem Ohr und sagt, wir sind nicht mehr befreundet.
Ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwie so also in dem Tagebucheintrag hätte gestanden, dass sie auf sie steht. Das wäre doch eine viel bessere Szene gewesen.
Ja.
Ja.
Und wenn wir es auch wüssten.
Ja. Nee, aber so ist es ein bisschen peinlich, vor allem mit dem Madonna-Track im Hintergrund. Das ist so lustig.
Ja, und dem Jar Jar Binks-Poster ja, so auch im Hintergrund. Also, da kommt ja noch mehr zusammen.
Das hat mich auch wirklich, also, naja. Aber so ganz Unrecht hat Kim nicht. Ich habe auch daran gedacht, dass es gar nicht so clever ist von Laura, da diese Schnipsel direkt zu verteilen. Weil ja. Es ist ja wirklich höchst problematisches Material, was man sich da zusammensuchen kann. Und ich würde auch gucken, dass es keiner außer mir dann sieht.
So sieht es nämlich aus. Ja, interessante Folge.
Ich liebe diese Folge.
Gute Geschichten. Ich würde der eine 8 geben, glaube ich, insgesamt.
Ja, würde ich auch sagen. Finde ich richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es ging sehr schnell rum. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Was mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, war wirklich die Wut über das Ei des Kolumbus, weil das.
Ja, das ist ein bisschen unrealistisch.
Kein Experiment ruft so viel Gefühl in irgendeinem Schüler hervor. Aber schön, wenn es doch auch mal klappt, so.
Ja.
Und ansonsten hatten wir diesen Kampf zwischen diesen beiden, vielleicht mehr als Freundin, vielleicht auch nicht. Und ja, die Philipp-Geschichte. Ich befürchte wirklich, dass wir ihn nicht mehr so lange mit dabei haben werden. Aber wir haben ja einen guten Ersatz gefunden. Lars Eidinger steht ja schon parat. Und der ist ja großer Fan der Sendung. Von daher freuen wir uns auf jeden Fall darauf, dass er dann bald auch in die Serie kommt. Worauf ich mich auch freue, ist, dich jetzt noch einmal kurz beim Zitate-Raten herauszufordern. Denn das haben wir in den letzten Folgen einfach immer nicht gemacht, weil wir irgendwie, warum eigentlich?
Keine Zeit.
Keine Zeit, ne? Wir sind plötzlich sehr gestresste Menschen, aber ich werde das jetzt einfach hier trotzdem mit reinbringen.
Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
Und zwar Zitate von Linus. Vielen Dank, Linus, für deine Zitate. Und hier sind wieder neue Zitate für mich. Manchmal brauchen Frauen ein bisschen mehr Zeit, auch wenn wir Männer das nicht immer verstehen. Ich war mir kurz nicht sicher, in welche Richtung das ging, aber genau. Giovanni zu Wolf. Schwer verständlich, dass die 14-jährige Anna mit dem 18-jährigen Wolf ein wenig Zeit braucht. B. Herr Pasulke zu Joe. Wenn der nur wüsste, was Joe alles mit Franziska vorhat. C. Herr Haller zu Romeo. Nach dem öffentlichen Streit mit Emily kommt es zu seinem Männergespräch. Oder D. Pino zu David. Kennt er es etwa auch, sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden zu können?
Ich sag A.
Tatsächlich war es Herr Pasulke zu Joe in Folge 387. Oh. Joe wundert sich, dass ein Fahrrad als Geschenk nicht reicht, das Franziska ihm verzeiht. Doch Herr Pasulke spricht ihm gut zu.
Oha, nee, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Soll ich das nächste Zitat oder willst du auch noch eins? Ich weiß gar nicht, ich hatte das gar nicht angekündigt.
Kann ich auch machen.
Ja.
Und zwar habe ich hier Zitate von Maria. Erstes Zitat, Vorsicht, cringe. Wollen wir nicht mal ausprobieren, ob deine Brille beim Küssen im Wege ist? War es entweder A, Joe zu Franzi. Er weiß einfach, wie man die Frauen rumkriegt. Anscheinend, also vielleicht, also weiß man nicht, ne? Also könnte ich ja jetzt auch, ne? Ist egal. Antwort B, Dennis zu Tinker. Bei einer, beziehungsweise Joe weiß, wie man sie vielleicht rumkriegt, aber nicht, wie man sich entschuldigt. Naja, Antwort B. Dennis zu Tinker, bei einer entspannten Kopfmassage während eines anstrengenden Detektivfalls wird es romantisch. Oder vielleicht Antwort C, Eugen zu Rosi, der sich langsam in das kleine Mädchen mit Brille und Zahnspange verliebt. Oder vielleicht doch Antwort D, Hendrik zu Thekla, nachdem diese nicht nur eine neue Brille, sondern ein komplettes Makeover bekommen hat. Schade, dass aus den beiden nie ein richtiges Paar wurde.
Ich finde, die können das alle sein. Die Geschichte mit Rosi macht mich auch aus feministischer Sicht immer wieder wütend. Thekla fände ich echt traurig, weil die hat ja wirklich Probleme auch damit gehabt, die Brille zu kaufen. Ich hoffe, es ist Tinker.
Ja, es war dann doch Hendrik und Thekla.
Ja, es ist schade, weil sie hatte ja wirklich einen Struggle damit, sich darauf einzulassen mit der Brille. Kann ich auch sehr gut verstehen. Habe ich auch immer noch, obwohl ich schon wirklich gar nichts mehr sehe. Ohne meine Brille. Weswegen ich auch jetzt ganz nah an mein mobiles Endgerät gehen muss, um diese Frage vorlesen zu können. In diesem Teil siehst du aus wie eine Vogelscheuche. Zitat 2. Ist das Nadine, weil ihre Freundin Vera will, guck mal, jetzt geht's schon los, will ihrer Freundin Vera klar machen, dass man sich im Gericht ordentlich anzuziehen hat. B. An Claire, will ihre neue Mitbewohnerin Manuela aus dem Zimmer sticheln. C. Kai macht sich über Margarete lustig, die sich in einem engen Rock gezwängt hat. Oder D. Conny macht die Klamotten ihrer besten Freundin Sophie schlecht.
Ja, das eine war natürlich jetzt hier ein bisschen später mit, also aus der, die erste Frage, da war die Antwort aus einer eher späteren Folge. Ich wäre jetzt nämlich eigentlich bei Nadine gewesen.
Ja.
Aber ich würde mich dann, glaube ich, dagegen entscheiden und sagen, das ist, wer war nochmal C?
Aber du weißt, dass Linus ein Profi ist, ne? Dem solche ja. Schnitze eigentlich nicht passieren.
Ja, genau.
C ist Kai. Der sich über Margarete lustig macht, wegen des zu engen Rocks.
Ja, dann würde ich Kai sagen.
Es ist nicht Kai, sondern Conny, die sich über Sophie lustig macht.
Ja, Profi find, hin oder her.
Ich finde, Vogelscheuche ist aber auch eine gute erste Staffelbeleidigung. Ja.
Zweites Zitat. Was ist mein Lieber? Darf ich nicht mal 2 Schluck trinken? Ja, ich hab verstanden. Ja, ich hör auf. Es muss für den ganzen Tag reichen. Ich habe keinen Durst mehr. War es entweder A. Herr Dr. Wolfert unterhält sich mit einem Kohlkopf, während er im Keller des Kochclubs Goldener Löffel eingesperrt ist und sein Lieblingswein langsam zur Neige geht. Oder vielleicht Antwort B. Giovanni unterhält sich in Vorbereitung auf seine Survival-Tour mit einem Basketball, dem er ein Gesicht aufgemalt hat. Oder vielleicht doch Antwort C. Emma hat durch die Alkopops von Sus Geburtstag Emma hat durch die Alkopops von Sus Geburtstag eine handfeste Alkoholproblem entwickelt. Aber Sven kann ihr erst am nächsten Tag Nachschub organisieren.
Ja, ich glaube, die erste Antwortmöglichkeit, die anderen beiden nicht. Also ich glaube, Herr Dr. Wolfert und der Kohlkopf.
Tja, da merkt man mal wieder, dass du in der letzten Folge nicht wirklich so richtig aufgepasst hast, denn Giovanni. Ja,
das konnte ich wirklich nicht gut mit angucken, auch als sie die Würmer geholt haben, habe ich gesagt, das ist hier wirklich, das geht schon auf so ein richtig ekliges Level, das habe ich teilweise ohne Ton geguckt.
Ach, oh je.
Ja, schade, richtig peinlich, weil man das in der letzten Folge noch besprochen hat. Naja, gut, ich habe noch einen Dialog.
Ja.
Nämlich, ich will hier sofort raus, aber vorher gibst du mir noch mal einen Kuss, oder? Das könnten sein. Tessa und Valentin. Er schließt in einem ungestörten Moment die Zimmertür ab. B. Vanessa und Alex. Er erpresst sie mit heimlichen Kameraaufnahmen. Was ist denn hier los? Also, C. Leon und Emily, sie nimmt den Uta-Kusstest ein wenig zu ernst. Oder D. Nina und Herr Lachmann, der Streit in Ninas Zimmer ist im ganzen Internat zu hören.
Ich würde Alex sagen und Vanessa Turner.
Tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich Tessa und Valentin.
Ah!
Als sie nach einem Streit fragt, ob sie es wieder gut machen kann, hat er eine besondere Art von Wiedergutmachung im Kopf. Ugh.
Oje. Oh. Dann
wir
kommt jetzt
so
hier das
Kotzgeräusch, Stefan.
Hier kommt jetzt dann das letzte Zitat von Maria. Verstehe, mit einer Verlobung sichert man sich so also einen Partner und kann trotzdem weiter suchen. Es ist entweder Antwort A, Sebastian zur Verlobung von Frau Hansen und Herr Haller. Er scheint von dem Konzept der Verbindlichkeit von der Ehe nicht ganz überzeugt zu sein. Antwort B. Anton, der sich seiner Sache mit Sophie wohl doch nicht mehr ganz so sicher ist, als Frau Geiwitz und Herr Wolfert ihre Hochzeit verkünden. Oder Antwort C. Sue versteht angesichts der Verlobung von Herrn Fabian und Roberta Rautenstrauch endlich das moderne Eheleben.
Ich finde, das ist so ein Anton-Satz. Mhm. Es könnte sein, dass es Anton ist.
Aber es ist tatsächlich Sebastian und damit Antwort A.
Ja, ich finde, Sebastian gibt mir auch so ein, also der ist ja für mich so ein aufgeschlossener Typ irgendwie. Könnte auch für mich jemand sein, der nicht monogam lebt. Finde ich, passt irgendwie zu ihm.
Ja. Verstehe ich.
Ja, in den nächsten Folgen dann erstmal diese Diabetes-Geschichte. Ist auch ein Fan-Favorite. Da wird es ja dann auch noch mal ein bisschen mehr um das Paar Elisabeth und Sebastian gehen, was man ja irgendwie im Kopf schon so als so ein Traumpaar abgespeichert hat, was jetzt aber in der Realität, in der Serie, eigentlich relativ wenig Zweisamkeit hat, außer wenn die sich streiten, ne?
Ja, aber wenigstens haben sie Momente, in denen sie zusammen in einer Szene sind. Nicht so wie Josephine und Franz oder wie heißen sie nochmal? Philipp? Und mit wem war das? Ja, irgendwie. Ne? Philipp hatte ja auch eine Beziehung. Naja, genau. Hier, die Verlobung von Herrn Haller und Frau Hansen. Weißt du, in welcher Folge die ist?
Nee.
175 in 6 Folgen.
Was?
Das ist also gerade oh gesehen, God. Schon verlobt. Naja.
Ja, ich meine.
Das geht flott.
Und in dieser Folge war Frau Hansen ja zum Beispiel auch gar nicht in der Schule. Also haben sie sich auch gar nicht gesehen. Nee,
die hatten einen Zahnarzttermin.
Ja.
Ja, das, aber er weiß Bescheid. Also das ist ja auch schon mal, ne? Uff.
Das finde ich geht zu schnell. Zapp, zerapp. Naja,
Katrin, die junge Liebe, was will man tun?
Schnell vorbeigegangen ist, weil es so gut war, ist diese Folge. Aber ihr müsst nicht traurig sein, denn nächste Woche, wenn wir durchhalten und nicht schon wieder krank werden, toi, 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 lieber Stefan, dass du wieder gesund wirst, geht es dann auch wieder weiter mit Folge 170. Bis dahin, guckt euch doch nochmal die Folgen an. Hört doch nochmal in alte Folgen unseres Podcasts rein. Wir haben zum Beispiel sehr spannende Interviews und auch sehr lustige Interviews geführt mit ehemaligen DarstellerInnen der Serie. Das war immer riesige Highlights und höre ich mir auch manchmal gerne nochmal an. Und ja, vielleicht habt ihr da ja noch gar nicht reingehört, weil ihr den Podcast nur entdeckt habt, kann man auf jeden Fall empfehlen. Auf Soundcloud gibt es die übrigens alle in einem Ordner gesammelt, falls ihr die sonst mühevoll sucht auf Spotify oder in eurer Podcast-App. Und wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa!
Tschüss!